Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen über die Grundlagen des Christseins. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie alle wieder eingeschaltet haben. Heute geht's natürlich um Weihnachten. Wir sprechen mit dem Münchner Weihbischof Dr. Franz Dietl. Dieses Gespräch haben wir vor Weihnachten Anfang Dezember aufgezeichnet. Tja, alle Jahre wieder ist die ganze Welt aus dem Häuschen. Wenn es eine kulturuniversale Party gibt, dann die Weihnachten. Nicht erst seit, aber vollends mit der Globalisierung sind sich eigentlich alle einig, es gibt richtig Grund zu feiern. Aber welchen Grund eigentlich? Will man das in Erfahrung bringen, dann stellt man fest, dass eine Religion noch immer das Copyright auf Weihnachten für sich in Anspruch nimmt. Die Christen, die müssen es also wissen. Grund genug für uns im Kurs Null, dass wir da mal nachfragen und einfach drüber sprechen, was es mit Weihnachten auf sich hat. Unser Gesprächspartner heute ist der Münchner Weihbischof Dr. Franz Dietl. Er hat sich bereit erklärt für dieses Gespräch und sich auf den Weg ins Münchner Studio gemacht. Darüber freuen wir uns natürlich ganz besonders und dürfen ihn nun begrüßen. Grüße Gott, Herr Weihbischof.
Grüße Gott.
Herr Weihbischof, Sie sind Jahrgang 1934, Sie sind 1959 zum Priester geweiht worden, waren dann einige Jahre tätig, unter anderem im Jugendwerk Schloss Birkeneck, haben Ende der 60er Jahre noch einmal ein weiteres Studium absolviert, nämlich das der Pädagogik, Psychologie, Anthropologie und Religionspädagogik, und sind im Jahre 1973 promoviert worden. Danach in vielen Stationen tätig, Seelsorge, Pfarrei, in der Religionspädagogik. Und im Jahre 1998 sind Sie dann zum Titularbischof ernannt worden, zum Titularbischof von Sebarga. Und seit 1999 sind Sie Weihbischof hier im Erzbistum München. Und da sind Sie zuständig für die Region Süd dieses Erzbistums. Herr Weihbischof, ich habe es bereits gesagt, es gibt ordentlich Grund zu feiern und Sie müssen wir fragen, was feiern wir eigentlich Weihnachten?
Wir feiern in Weihnachten die Geburt des Sohnes Gottes. Er ist Mensch geworden, in allem uns gleich, außer der Sünde, wie es in der Liturgie heißt. Und das ist ja nun etwas ganz Außergewöhnliches. In der Anmoderation haben Sie ja auch davon gesprochen, die Christen haben eigentlich hier das Eigentumsrecht für dieses Fest, denn wir feiern in der Tat etwas, was keine andere Religion feiert, nämlich Gott wurde Mensch, wurde einer von uns und hat damit unser Menschsein geheiligt. Und seit der Geburt Jesu gibt es nicht nur eine neue Zeitrechnung, sondern da spricht man auch vom neuen Menschen. Jetzt ist es den Christen zumindest klar, dass das Leben ein klares Ziel hat, einen klaren Inhalt hat. Und das ist, wie gesagt, alle Jahre ein Grund, uns daran zu erinnern und das dann auch zu feiern und das dann auch gewissermaßen für unser eigenes Leben jetzt nun sich auswirken zu lassen.
Welche Art ist dieser neue Inhalt, von dem Sie sprechen?
Der neue Inhalt heißt, dass wir jetzt durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes, das Wort Gottes, im Anfang war es bei Gott und es war Gott, und das Wort ist Fleisch geworden. Das sind die großen Worte des Weihnachtsevangeliums, wie wir es gehört haben. Gott hat also sich gewissermaßen in die Welt hineingesagt durch seinen Sohn. Und damit hat sich das Weltbild, das Menschenbild verändert gegenüber den Menschenbildern, die so üblich waren, also zur Zeit seiner Geburt, und auch gegenüber Menschenbildern, wie es ja nun heute das auch im Plural gibt. Für uns Christen heißt es, wenn Gott Mensch geworden ist, dann ist unser Leben, unser menschliches Leben, unser menschliches Dasein geheiligt. Christus, der Mensch geworden ist, ist für jeden Christen der Maßstab, der verbindliche Maßstab für seine Lebensführung. Also die wichtigsten Fragen, die wir so haben, wer bin ich und woher komme ich? Was darf ich hoffen? Wo läuft das Ganze hinaus? Diese Dinge werden uns mit der Ankunft des Sohnes Gottes, mit seinem Lebensvorbild, mit seiner Lehre, mit seinen Verheißungen, mit seinem Lebensschicksal, nun, wie ich meine, unüberbietbar gesagt, und das ist prägend für jedes christliche Leben, und zwar ganz grundlegend.
Das war so offensichtlich ein besonderes Leben, das dieser Jesus geführt hat. Und Sie sagen es ja, das hat für jeden Christen eine ganz besondere Bedeutung. Sie haben einen ungewöhnlichen Begriff jetzt gebraucht. Sie haben davon gesprochen, dass Gott Mensch geworden ist. Unabhängig davon erstmal, wie man sich so etwas Schwieriges vorstellen kann, wie hat man das dann eigentlich bemerkt? Also ich meine, dieser Jesus, den erkennt man als einen besonderen Menschen, wie Sie gesagt haben, der war durchaus auffällig, an dem kam man nicht so spurlos vorbei. Wie hat man das eigentlich herausbekommen, dass man es bei der Begegnung mit diesem Jesus Christus in ganz besonderer Weise mit Gott zu tun bekommt?
Ja gut, das lag an der Art seines Lebens, seiner Lebensführung, seiner Reden, seines Anspruchs, den er gestellt hat. Das war jetzt, wie soll ich sagen, nicht so von Anfang an gleich klar. Auch die Kirche hat sich in ihrer Geschichte ja da auch bemüht, zu klären, theologisch zu klären, wie das denn zu verstehen ist. Jesus ist wahrer Gott und er ist wahrer Mensch zugleich. Also ist er mehr Gott oder ist er mehr Mensch? Es hat 300 Jahre gedauert, oder zumindest gut 200 Jahre, ne, bis das auch theologisch klar geworden ist. Aber wenn man so das Leben Jesu, wie es uns niedergelegt ist, in der Heiligen Schrift, also aufmerksam liest, da ist das also in den Predigten, in den Gleichnissen Jesu immer deutlicher geworden auf seine Passion hin, immer deutlicher geworden, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes. Wenn das auch eine ärgerliche Botschaft war für viele zu seiner Zeit, schließlich hat ihm auch gerade dieser sein Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, der erwartete Messias zu sein, unter anderem auch den Tod eingebracht.
Wir sprechen jetzt ja 2000 Jahre später noch immer, wir haben es gesagt, ist das Ganze ein Grund zu feiern, aber für Sie steckt ja darin etwas ein bisschen mehr als eine schöne romantische, sentimentale Erinnerung. Offensichtlich haben Sie jetzt Ihr Leben jetzt hier etwas mit diesem Jesus von damals zu tun. Wie muss man sich sowas vorstellen? Wie kommen Sie, wenn man es so formulieren darf, an diesen Jesus jetzt ran?
Also zunächst ist es wohl das christliche Elternhaus und die eine christliche Umgebung, in der man mit solchen Vorstellungen einfach groß wird. Das ist schon einmal das eine. War ja ganz eigenartig. Groß geworden bin ich wenigstens so in der Nazizeit, also wo das alles also sehr verfolgt, sehr verpönt war, aber das Elternhaus war also grundkatholisch und auch unsere Kleinstadt Moosburg war noch grundkatholisch. Also selbstverständlich war ich also Ministrant und habe da teilgenommen an den Gottesdiensten. Da ist, was weiß ich, die Rede von Jesus und ist die Feier von Weihnachten, also immer etwas Selbstverständliches gewesen. So ist man als Kind schon aufgewachsen. So habe ich mich dann entschlossen, nun auch zu studieren, und so wuchs im Lauf des Studiums nun auch der Gedanke heran, mich diesem Jesus gewissermaßen mit meinem Leben zu verpflichten. Das hat sich so ergeben, allerdings jetzt nicht gewissermaßen wie auf einer Rutschbahn, sondern alles wird immer wieder und im Lauf des Studiums immer mehr hinterfragt, dass man sagt, ja wie, was ich aus Ihrer Frage da so heraushörte, kann man das einfach machen oder ist das nicht ein Luftsprung? Lebt man da nicht also irgendeiner Illusion? Sitzt man da nicht also irgendeiner alten Vorstellung auf? Das prüft man natürlich. Aber man prüft auch, was ist denn sonst für weltanschauliche Perspektiven gäbe. Und da ist mir zumindest das sehr plausibel vorgekommen, mich mit ganzem Herzen nun dieser Aufgabe zu verschreiben, zu versuchen, so wie er, da zu sein für die Menschen. Ich weiß noch gut, was da das Ausschlaggebende damals für die Berufswahl war, nämlich wo und womit dienst du den Menschen am meisten? Man kann Lehrer machen, man kann einen technischen Beruf nehmen. Also ich fand, am richtigsten, am meisten könnte ich den Menschen dienen, wenn ich nun versuche, als Priester, also so wie er, mich einzusetzen, ja, für das Wohl, für das Heil der Menschen.
Wieso spielt das in Ihrer Religion eigentlich eine Rolle, dass man sich für die Menschen einsetzt, sich überhaupt dafür interessiert? Das müsste man noch, könnte man noch denken, na ja, das ist eine schöne Sache, das ist in Ordnung, aber das hat jetzt speziell mit der Religion nichts zu tun. Da geht's ja um Gott. Trotzdem spielen für Sie die Menschen in Ihrer Religion eine besondere Rolle.
Ja gut, die ganze Nächstenliebe ist ja nun eines der Hauptgebote. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Also eine, wie ich meine, großartige Lebensformel. Und da spielt natürlich die Gottesliebe und die Nächstenliebe werden da gewissermaßen auf gleiche Stufe gestellt. Man kann Gott nicht lieben, wenn man sich nicht also auch um den Nächsten annimmt. Man darf sich aber auch selbst nicht vergessen. Also dieses Dreiecksverhältnis, Gott, der Nächste und ich, das gilt es im Leben immer auszubalancieren. Aber jetzt, um auf Ihre Frage konkret einzugehen, Jesus hat immer Menschen um sich gesammelt. Jesus hat sich immer insbesondere derer angenommen, die in Angst und Not leben, also die seiner bedürfen, also der Schwachen, der Abgestreiften, der Kleinen und eben nicht gleich der Großen, derer auch.
Wieso hat er das eigentlich gemacht?
Ja, das hängt natürlich mit der Geburt Jesu, also wie ich meine, ganz innigst zusammen. Wie kann man sich das erklären, dass ein Gott Mensch wird? Wie kann man das verstehen? Doch eigentlich nur so, dass er so, Gott liebt die Menschen so sehr, dass er schlussendlich sich aufmacht, um Mensch zu werden, also in seinen Sohn bei uns zu sein, mit uns zu gehen, unser Leben mitzuleben, auszuleiden, Freuden zu haben, wie eben in einem jeden Menschenleben Freud und Leid sich mischt, eine Überzeugung, eine Grundüberzeugung auszubauen und dann eben in dieser gewissermaßen Mensch-Fleisch gewordenen Liebe sich aller anzunehmen, die genau diese Zuwendung, diese Liebe, diese göttlichen Aufmerksamkeit bedürfen. Also die Propheten haben das ja schon, wie ich meine, wunderbar angedeutet. Also es ist meine Freude, bei den Menschen zu sein, hören wir es bei Zephania und Zacharia, er frohlockt über die Menschen. Gott liebt die Menschen und ebenso sehr. Und das hängt mit Weihnachten zusammen so sehr, dass er einer von uns wurde.
Gott wendet sich uns zu, wie Sie es gesagt haben, in dieser wirklich unvorstellbaren, großartigen Form. Wir müssten doch eigentlich wirklich in einer, um die Party nochmal aufzugreifen, in einer Dauerparty uns befinden. Bei Jesus war das ja offensichtlich nicht so. Ganz offensichtlich waren die Menschen ganz schön verstört davon. Und alles andere als hocherfreut darüber, dass ihnen jetzt diese Form göttlicher Liebe zuteil wird. Sie haben vom Schicksal auch eingangs gesprochen. Man kann das Leben Jesu ja auch durchaus mit diesem Wort schicksalhaft bezeichnen. Es geht wirklich nicht sehr angenehm zu Ende, um es vorsichtig zu formulieren. Wie kommt das eigentlich? Wieso ist die Welt eigentlich, tut sie sich so schwer mit dieser Liebe?
Vielleicht fange ich wieder bei den Propheten an. Übrigens steht das ja auch so erklärt im Hebräerbrief, der ja am Weihnachtstag nun auch zu Gehör gebracht wird. Und da heißt es also, Gott hat auf vielfache Weise zu den Menschen gesprochen. Das heißt, er hat ihnen immer wieder gesagt, worauf es im Leben ankommt und dass sie gut sein sollten. Und was er darunter versteht, wenn er sagt, sie sollten gute Menschen sein, sie sollten ablassen von ihrem bösen Tun, sie sollten Gott in den Blick nehmen, sie sollten versuchen, ja eben gute Menschen zu sein. Aber offensichtlich war das nicht ausreichend, um die Menschen jetzt dazu, also dauerhaft, anhaltend dazu zu bewegen, nun Gottes Kinder zu sein oder sich wie solche zu verhalten. Dann heißt es, und schlussendlich sandte Gott seinen Sohn. Also auch in der Absicht, ihnen zu zeigen, wie Gott den Menschen eigentlich gedacht hat, was er von ihm erwartet, und ihnen zu zeigen, wie es schön und gut wäre, wenn sie denn in Frieden miteinander lebten, gut zueinander wären, Gott im Blick hätten. Das wäre ja so etwas wie der Himmel auf Erden. Ne? Aber er kam in eine Welt, die so dunkel war wie unsere auch. Und da ist es auch manchmal störend. Also und sein ganzes Leben Schicksal kann man ja auch so verstehen. Die Menschen konnten mit diesem guten Jesus, mit dieser Wahrheit Gottes vom Leben der Menschen, wie Gott sich den Menschen dachte, das fand nicht überall Beifall. Er eckte auch an, er störte die Kreise der Etablierten. Die Leute hatten sich auf diese oder jene Weise so mit dem Leben zurechtgefunden und ihren Vorteil gesucht und durchgesetzt. Also ich meine, man könnte das Schicksal Jesu auch so zusammenfassen. Die Menschen hielten es nicht aus. Sie ertrugen also diesen gottguten Menschen nicht, er störte. Und letztlich ist das eine der tiefsten Gründe auch für seinen Tod. Sie haben ihn beseitigt.
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen mit dem Münchner Weihbischof Dr. Franz Dietl. Und natürlich sprechen wir heute an diesem Tag über Weihnachten. Wir sind jetzt in der Weihnachtszeit. Mancher wird sagen, endlich ist es soweit. Also darüber sprechen wir ein wenig. Und wir sprechen über Jesus, das menschgewordene Wort Gottes. So haben wir es gehört. Also Gott wird Mensch, kommt auf die Menschen zu. Und ja, er bedeutet was für jeden Menschen und auch für jeden Menschen aller Zeiten. Herr Weihbischof, wenn wir Ihnen jetzt zugehört haben, dann als Sie auch von Ihrer Biografie, von Ihrer Kindheit gesprochen haben, das ist für Sie, Sie sind damit auch groß geworden. Trotzdem müssen wir nochmal fragen, vielleicht auch für Menschen, die sich auf der Suche befinden, die auch nach Gewissheit ein wenig suchen, was ja nicht unbedingt letztgültige Antwort heißen muss, aber einfach so einen Grund, Gewissheit, ein Grundvertrauen. Wie bringt man sowas zustande? Wie wird man sich im Glauben gewiss?
Ja, machen kann man das nicht. Letztlich ist es ja Gnade. Also kann keiner so ganz genau erklären, warum das der eine glaubt und vertrauen kann und der andere ja nicht oder sich damit schwer tut. Also das ist auch gar keine Wertung der Menschen. Dem einen fällt es gewissermaßen in den Schoß oder der eine, der tut sich leichter damit, und andere haben also ihr ganzes Leben lang größte Schwierigkeiten, ohne deswegen jetzt nun, was weiß ich, gleich schlechtere Menschen zu sein. Also Glaube ist zunächst einmal Gnade. Aber es gibt halt auch, die Gnade hat also ihre eigenen Wege. Also da, jetzt komme ich wieder zurück, also auf die Erfahrungen, die einfach prägend sind im Lauf eines Lebens. Und dann natürlich fängt es schon an. das, was man so ererbt hat oder was man so mitbekommen hat, was so Vertrauen, also in die Eltern, Vertrauen in die Welt, die einen so umgibt, dass man das auch hinterfragt. Schließlich kommt man ja auch im Laufe des Lebens zu vergleichen. Es kommen auch Krisen im Leben, die fragen, tragen diese Dinge denn überhaupt oder sitzt du da also irgendeiner Illusion auf? Und da hilft das Nachdenken, da hilft das Abwägen, da hilft auch Beten, obwohl Beten ja schon wieder ein Akt des Vertrauens ist. Das ist, wie ich meine, ineinander verschränkt, aber es bleibt ein Ringen. Auch der, der glaubt, ist in den meisten Fällen, sage ich jetzt mal, auch ein angefochtener Mensch. Wir haben es ja jetzt von der Mutter Teresa also ganz bestürzt gehört, also so eine heiligmäßige Frau, die, wie sie jetzt bekannt hat, doch über Jahrzehnte ihres Lebens hinweg, ohne dass es recht bemerkbar war, also nun in ihrem Glauben enorm angefochten war oder wie sie sagte, also Gott nicht spürte.
Ein Hilfsmittel haben Sie genannt, Sie haben gesagt, auch beten. Auch wenn das natürlich immer wieder auch einen Akt des Vertrauens voraussetzt. Was macht man eigentlich, wenn man betet? Was passiert da? Was ist das?
Ja, beten. Ich glaube, die schönste Definition ist die Erhebung der Seele zu Gott. Also, dass wir uns zunächst einmal sammeln. Und dann uns bewusst werden, wir reden jetzt mit Gott. Nicht Beiläufiges, nicht gewissermaßen Pflichtprogramm, sondern wir reden mit Gott, wir erheben unsere Seele. Dahinter steckt natürlich schon wieder der Glaube, es gibt Gott, zu dem wir voller Vertrauen unsere Seele erheben können. Ja, das ist schon einmal das Erste. Und dann gibt es diese schönen vorgeformten Gebete von den Psalmen angefangen bis also zu den Traditionen des Morgengebets, des Mittaggebets, des Abendgebets. Für uns Priester natürlich das Brevier als ständiger Begleiter und auch als Gebetsschule, dass man eben alle Dinge des Lebens, alle Gefühlslagen gewissermaßen vor Gott bringen kann, hadern darf, sich freuen darf über Gott, hadern darf mit ihm, aber immer die zweite Hälfte der Psalmen, aber du Herr, was täten wir denn? Also wenn wir jetzt ewig haderten, wo würde denn das hinführen? Oder Freude, was ist denn der Grund unserer Freude? Das bist du, o Herr. So mündet eigentlich alles Denken, Wünschen, Reden, Beten, Sinnieren immer wieder bei Gott. Und das trägt, das beruhigt, das macht klarer, das gibt neues Vertrauen, gibt auch wieder neue Kraft. Also man kann sich einen Christen schlecht vorstellen, der nicht beten kann. Aber jetzt noch eins, dieses Beten, noch einmal zurückkommend auf Mutter Teresa. Also, die hat über Jahrzehnte hinweg, wie sie bekannt ist, natürlich auch gebetet. Aber im Beten fand sie eben, was weiß ich, spürte sie, so wie ich es jetzt geschildert habe, Gott nicht. Das ist gewissermaßen die innere Leere. Aber das ist ja auch so Gebet im höchsten Sinn, dass ich, obwohl ich Gott nicht spüre, da muss man schon heiligmäßig sein, oder heilig sein, obwohl ich Gott nicht spüre, bleibe ich bei ihm. Also ich wende mich an ihn. Mein Gebet, das ist Pflicht, wenn man so will, aber ich halte an dieser Ordnung meines Gebetslebens fest. Und dann ist es, obwohl man auch nicht spürt, also diese Ordnung auch etwas, was unser Leben mit beeinflusst. Ich darf noch einmal auf meine Kindheit zurückkommen und als Beispiel das Gebet vor dem Essen nehmen. Man kann ja in keinen Menschen reinschauen, aber das war halt Gewohnheit. Das ist einfach Tradition. Man setzte sich nicht zu Tisch, ohne vorher gebetet zu haben. Ach, die Gedanken, die waren vielleicht auch schon bei dem, was schon auf dem Tisch stand, oder man war noch draußen, jedenfalls woanders, aber man betete. Und dass das wie selbstverständlich sich so gehört, das hat ja für das Leben, ich meine, auch eine prägende Bedeutung, vielleicht sogar die entscheidende, denn vieles in unserem Leben ist ja dieses im Grunde Bejahte, weil man sagt, so gehört sich's, im Grunde bejahte Lebensform, die nicht immer so aktuell jetzt innerster Frömmigkeit oder Andacht entspringt. Ne?
Wieso gehört sich das eigentlich? Wieso beten Sie vorm Essen? Also würde man jetzt auch wieder denken, das ist doch eine einigermaßen alltägliche Sache, wenngleich es natürlich auch für viele Menschen auf dieser Welt eben gerade nicht alltäglich ist, ganz im Gegenteil. Trotzdem, wieso sammeln Sie sich vor dem Essen zum Beispiel noch einmal vor Gott und wieso gehen Sie da nochmal in diese Form des Kontaktes mit ihm?
Er hat etwas mit der Ordnung des Lebens und auch mit der Ordnung des Gebetslebens zu tun. Natürlich muss das nicht sein. Das ist ja in der letzten Zeit also immer wieder besprochen worden. Also muss es denn ein, muss man denn sonntags in die Kirche gehen? Muss man denn ein Morgengebet beten? Muss man denn also ein Tischgebet beten? Muss man bekennen, wenn man im Wirtshaus ist und dann eben ein Kreuzzeichen machen? Alle diese Dinge müssen alle nicht sein. Ich kann mich Gott auch also im stillen Kämmerlein zuwenden, wenn niemand da ist. Aber es ist, wie ich meine, eine weise Ordnung zu sagen, ich bete, wenn ich vom Schlaf erwache, dann wende ich mich zuerst Gott zu mit meinen Gedanken. Und ich meine, dann bekommt der ganze Tag also schon ein gewisses Licht, eine gewisse Ausrichtung. Ich bete vor dem Mittagessen, weil es sich so gehört und ich bejahe das auch, dass man sagt, Gott ist der Geber alles Guten. Die Dinge, die jetzt auf den Tisch kommen, die sind mir letztlich auch von ihm geschenkt und dafür kann man danken. Man kann sich auch daran erinnern, dass wenn ich dieses Geschenk habe und andere hungern, dass man dann sagt, gut, das ist immer auch eine Erinnerung daran, für den eigenen Teil dafür zu sorgen, dass auch andere zu essen haben und das Notwendigste zum Leben haben. Also solche ständige, zuverlässige Übung und Einteilung des Lebens und des Gebetslebens, die hat schon ihren Sinn. Solche Traditionen tragen das Leben. Das sind Riten, die das Leben tragen. Wie gesagt, man kann sich das alles auch anders vorstellen, aber man macht sich schnell was vor, wenn man sich aus dieser Ordnung gewissermaßen entlässt.
Sie haben das vorhin schon gesagt, als Sie eingangs über das Beten gesprochen haben, dass Sie wirklich alles damit hineinbringen können, als Christ ins Gebet. Sie machen sich also nicht, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, vorher einen Zettel und schreiben auf, also das und das und das, wenn ich jetzt schon mal Sprechstunde bei Gott habe, dann ist das und das wichtig, sondern Sie sagen, man kann wirklich mit diesem Gebet auch vor Gott wirklich alles bringen, was einen so umtreibt, dass eigentlich das ganze Leben scheint bei Ihnen da immer auch eine Rolle zu spielen und mit drin zu sein.
Ja, also in der Ästhetik heißt es in der Gegenwart Gottes leben. Ich will es ja nicht überstrapazieren, aber es ist schon so etwas. Also wenn man in dieser Art des Lebens also groß geworden ist, dann ist Gott immer der Nachbar. Er ist immer dabei und wenn es einem gut geht, dann brauche ich jetzt nicht warten bis zum Mittagsgebet, bis ich ihm das sage oder bis zu irgendeiner Hore, sondern ich werde es gleich Gott verdanken. Oder wenn man also irgendein Problem hat oder leidet oder Ängste spürt oder Verkennung oder Enttäuschung, muss das sein. Ne? Also man kann mit Gott so leben auf du und du. Aber noch einmal, ich will es jetzt auch nicht so überstrapazieren, nur so als wäre das jederzeit nun so empfunden. Ne? Aber doch weitgehend.
Creator, most important, and most.
Sie haben eingeschaltet im Kurs Null bei Radio Horeb und in dieser Sendereihe sprechen wir über die Grundlagen des Christseins. Heute tun wir das mit dem Münchner Weihbischof Dr. Franz Dietel. Dieses Gespräch haben wir am Anfang des Monats aufgezeichnet. Mit Gott auf Du und Du, das waren so die letzten Worte, die wir gerade gehört haben. Und da kommen natürlich gleich die ersten Stimmen, die da laut werden. Und die sagen, naja, mit Gott auf Du und Du sein, das kann ich auch, das bringe ich auch schon zusammen. Aber in die Kirche, das muss nun wirklich nicht sein. So, Herr Weihbischof, wie bringen wir das denn jetzt zusammen, dieses mit Gott auf Du und Du sein und gleichzeitig in der Kirche sich befinden?
Die Kirche ist ja nun nicht eine Erfindung von Menschen, sondern sie ist von Christus gegründet. Übrigens schon im Alten Testament hatte das auserwählte Volk Gottes, also ein Zusammengehörigkeitsgefühl, hatte eine vor Gott bedachte, von Gott gegebene Ordnung, an die sie sich penibel hielt oder eben auch nicht. Und dieses Volk Gottes, das war ja auch das Bild des Zweiten Vatikanischen Konzils, Volk Gottes jetzt im, wie wir sagen, Neuen Bund oder Zweiten Bund, das ist eben zusammengefasst die Kirche. Christus hat die Kirche gebildet, er hat die Apostel gesammelt, ausgesucht, er hat sie ausgesandt, geht hin, zunächst einmal in die Nachbardörfer und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe. Ja, wie ist es nahe? Ah, da ist der Messias gekommen. Und dann später der große Missionsbefehl, geht hin in alle Welt, lehrt alle Völker, was ich euch gelehrt habe, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also ruft Menschen in die Jüngerschaft Jesu. Das ist der Beginn der Kirche. Und dann die Geistsendung. Wenn ich von euch gegangen sein werde, dann lasse ich euch nicht allein. Dann werde ich euch meinen Geist, den Heiligen Geist senden. Und er wird es sein, der euch dann immer wieder an all das erinnern wird, was ich euch gesagt habe. Natürlich auch nicht nur an das, was er gesagt hat, sondern immer wieder an das erinnern wird, wofür ich lebte, dass sie auch einsteigen in die Gesinnung, die mich beseelt hat, einsteigen dann auch also in das Schicksal, das ihm beschieden war. Also wenn sie sich entschließen, wie Jesus gut zu sein, dann müssen sie damit rechnen, dass das nicht überall Beifall hat. Das kann letztendlich also auch bis zur Herausforderung führen, dass man sein Leben einzusetzen hat für Christus. Aber noch einmal, also so hat sich die Kirche gebildet und dann über die Jahrhunderte hinweg also gefestigt in den Aposteln, in deren Nachfolgern, die immer wieder also im Sinne der Apostel versucht haben, eben Leute zusammen auf Christus hin auszurichten, zusammen zu beten, zusammen zu kommen, zusammen zu feiern. Ja, was zu feiern? Die Gegenwart Gottes, noch einmal Weihnachten, dass unser Gott einer von uns geworden ist und dass wir nicht also ins Blaue fassen müssen, wenn es darum geht, Antworten zu finden. Wann bin ich denn ein guter Mensch? Oder wann lebe ich denn so, wie Gott es von uns erwartet? Wir brauchen nur auf Christus zu schauen. Und das immer wieder deutlich zu machen, in jedem Gottesdienst das Wort Gottes zu verkünden, es auszulegen für die Situation, also die aktuelle Situation, in der die Menschen und die Christen von heute leben. Das ist Aufgabe der Kirche, so hält sich die Kirche auch, wie ich meine, weil das ihr Lebenszweck ist.
Sind wir wieder bei dem Thema Gegenwart Gottes. Also auch wenn wir jetzt sagen, okay, es ist 2000 Jahre her, irgendwie jetzt zum Beispiel in der Kirche, gibt es da noch so eine Form von Gegenwart Gottes, die mich erreichen kann, jetzt hier und heute?
Darf ich mit einem schönen Wort von Angelus Silesius, also im Zusammenhang mit Weihnachten, antworten, der sagte, und wer Gott 1000-mal geboren, aber nicht in dir, so wärst du dennoch ewiglich verloren. Das heißt, es kommt für einen Christen immer darauf an, dass er Christus auch gewissermaßen zur Form seines Lebens werden lässt. Also dass Christus in sich aufnimmt. Das geschieht also durch die Sakramente der Kirche, die Mysterien, Geheimnisse des Glaubens natürlich der Kirche, wo wir die Möglichkeit haben, nun Gott wirklich zu begegnen oder ihn an uns wirken zu lassen. Schöne Wort von Jesus, dieses Gleichnis vom Weinstock und den Reben, wo Christus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn er nicht in mir bleibt oder an mir dran bleibt, mit mir verwachsen bleibt und wenn ich nicht in euch bin, also wenn ich es nicht bin, der euch gewissermaßen mit Leben, Lebenskraft versorgt, so dass ihr grün und blühen, Früchte tragen könnt, dann könnt ihr eben keine Früchte bringen. Und so wirkt Gott in uns und wir können dann sagen, also was auch ein Wort des Herrn ist, der da sagt, wenn ihr in mir bleibt und wenn ich in euch bleibe, dann bringt ihr reiche Frucht. Diese sakramentale Begegnung in der Taufe, in dem Sakrament der Versöhnung, der Buße, in der Firmung, wo Gottes Geist uns gegeben wird, damit er uns führt, leitet, gewissermaßen auch unser Gewissen also auf Höhe hält, und dann eben die Feier der Eucharistie, wo sich Christus uns immer neu schenkt, natürlich in seinem Wort, aber auch im Sakrament. Das sind Dinge der Verbindung mit Christus, die natürlich ins Zentrum unseres christlichen Glaubens führen. Sakramente, wir haben da, und ich meine in der Seelsorge heute auch, eine große Aufgabe, den Leuten zu sagen, was ein Sakrament ist. Das ist nicht irgendeine Andacht, sondern da wirkt Gott in uns, wie er es uns versprochen hat.
Was passiert da? Wie muss man sich diese Wirkung vorstellen?
Ja, es ist ein gnadenhaftes Wirken, aber gnadenhaft, das soll jetzt kein verschleiernder Begriff sein. Gott hilft uns, unser Leben in seinem Sinn zu verstehen, zu begreifen. Gottes Geist hilft uns, also die Zusammenhänge von Gott und Welt und den Auftrag des Menschen im Sinne Gottes zu verstehen. Also er führt uns ein in seine Wahrheit. Das sind ja nun Wirkungen, Wirkungen Gottes an uns, in uns. Aber nicht so, dass das gewissermaßen ausschließlich jetzt an die Feier der Sakramente gebunden wäre. Es ist nicht so, dass also Menschen, also die jetzt nicht Christen sind, nicht glauben können, die stehen deswegen nicht außerhalb des Einflusses Gottes. Aber für uns Christen sind die Sakramente die uns von Gott geschenkten Möglichkeiten, auf tiefere Weise ihm zu begegnen und ihn an uns wirken zu lassen.
Also kann man festhalten, um vielleicht auch diesem für viele Menschen ja doch etwas groß scheinenden Mysterium der Kirche ein bisschen weiter auf die Spur zu kommen. Sie sagen jetzt ganz eindeutig, wenn wir über Weihnachten auch sprechen, das ist nicht so, man muss sich das nicht so vorstellen, dass Gott jetzt Mensch wird und dann lebt er eine Zeit lang hier, macht ein paar Dinge, lebt als Vorbild und sein ganzes Leben verändert etwas in dieser Welt und dann ist es vorbei und gelaufen und jetzt seht mal zu, allesamt, wie ihr damit klarkommt, sondern es bleibt, diese Gegenwart Gottes bleibt offensichtlich über die Zeit erhalten und ich habe jetzt auch heute die Möglichkeit, diesem Gott zu sagen, Mensch, ich krieg jetzt dieses und jenes vielleicht von mir aus nicht hin, wirk du doch mal in mir.
Wir dürfen ihn bitten, dass er uns hilft. Das ist ja eigentlich auch so Hauptinhalt allen Betens. Aber ich gehe noch einmal auf diese Geistsendung zurück. Ich lasse euch nicht allein. Ich werde euch meinen Geist nennen. Er wird euer Beistand sein. Und ich an anderer Stelle, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist die Zusage Gottes, dass er uns nicht hängen lässt, dass er uns nicht allein lässt. Und wenn man so sieht, was so Heilige in der Kraft Gottes jetzt nun wirklich in ihrem Leben geleistet, durchgestanden haben, dann sieht man auch das Wirken Gottes in anderen Menschen, bei den Menschen. Und wenn jeder von uns, bin ja schon etwas älter wie Sie, so zurückblickt auf so einige Epochen des Lebens, das, was ich einmal in verschiedenen Zeiten gar nicht reimen wollte, also ganz quer stand, so aus dem Abstand von Jahren oder Jahrzehnten, sagt man, oh, das war aber eine gute Fügung Gottes. Ne? Gibt ein schönes Sprichwort für uns Christen, Gott tut nichts als fügen. Also er fügt unser Leben, er hält es, er trägt es, er leitet es. Wir müssen nur mit ihm verbunden bleiben, also wie die Reben am Weinstock. Nicht? Und da ist immer wieder, auch bei der Kirche, also Kirche hat ja das Bemühen, die Menschen immer wieder mit Gott in Verbindung zu bringen. Das kann man auch auf andere Weise. Nicht? Ich hatte also einen Mesner, der also ein sehr naturverbundener Mensch war, auch ein bisschen ein Eigenbrötler war, der seine großen Schwierigkeiten hatte, also mit der Kirche, obwohl er ihr voll und ganz beruflich auch diente. In der Früh, am Sonntag, wenn wir um 9 Uhr oder 9:30 Uhr Gottesdienst hatten, da kam er schon, also vom Berg runter, ich war da ja Pfarrer im Gebirge, kam er schon vom Berg runter und hat also geschwärmt, was heute für ein Pulverschnee war, was da für ein Licht war und wie man da dem lieben Gott, also in der Einsamkeit, also dieser großartigen Natur, also nahe sein kann. So quasi, Pfarrer, jetzt kannst du dich anstrengen, dass du so ähnliche Erlebnisse herbringst für die, die da also in die Kirche gehen. Wenn man das so nebeneinander stellt, da kann man natürlich nicht sagen, das eine ist das Bessere gegenüber dem anderen. Aber deswegen sind ja nun die Gottesdienste nun nicht immer die schlechtere Wahl, sondern da hören wir Gott. Gottes Wort, weil es immer vorgetragen wird. Da sammeln sich alle die, die glauben. Und ich sehe, aha, ich bin gar nicht allein. Es gibt andere, die glauben dasselbe. In dieser Zusammenkunft der Glaubenden, da baut einer den anderen im Glauben auch auf. Wir sind nicht verloren. Wir sind eine größere Gemeinschaft. Wir unterstellen uns also alle dem Wort Gottes, lassen uns treffen, versuchen es anzuwenden, auszulegen für unsere Lebenssituation und dann eben dieses sakramentale Geschehen, das also, wenn wir bei der Eucharistiefeier bleiben, von Wandlung und Kommunion, wo sich Christus uns schenkt, uns gibt, wo wir ihn empfangen können, als jeweilige Aufforderung, dass Christus in unserem Leben auch Gestalt gewinnen möge. Darauf kommt es ja an. Nicht, dass wir ihn empfangen haben, sondern wenn wir ihn empfangen haben, dass er bei uns bleibe, dass er mehr und mehr unsere Lebensform prägt, bestimmt. Der heilige Paulus konnte davon sich sagen, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Also Christen heißen ja nicht so im Unterschied von Moslems und Buddhisten und Juden, sondern sie heißen so, weil sie an Christus glauben, aber eigentlich noch mehr, weil sie durch ihr Leben und durch die Art ihrer Lebensführung an Christus erinnern sollen. Sie sind immer aufgerufen, also Licht der Welt, Sauerteig zu sein, Salz der Erde zu sein. Das sind schon Botschaften und auch Forderungen Gottes an uns, denen wir uns immer auch zu stellen haben.
Also muss man wirklich sagen, es ist mit dem Glauben nicht so, dass man den jetzt einmal nimmt, was weiß ich, man lässt sich taufen und unterschreibt vielleicht noch irgendwo irgendwas und dann hat man die Katze sozusagen im Sack, sondern dann beginnt ein richtiges Leben mit Höhen und Tiefen, so wie eben im normalen Leben auch. Und es ist einfach, diese Begegnung hört nicht auf und dieses Wachsen in mir, es ist ein Leben, ein Prozess.
Ja, also der große Unterschied, jetzt sagen wir von Ungläubigen, ist wohl darin, also was darf ich hoffen? nicht die ganze Lebenszeit, die läuft auf ein großartiges Ende hin. Nehmen wir es zunächst einmal moralisch. Also alles, das Gute, das wir tun, sagen die Leute, ich bin ja ein Idiot, nicht? Die anderen machen es auch nicht, nicht? Und wenn ich es nicht tue, macht es der andere und holt also seinen Vorteil daraus, also mache ich es auch schlecht. Diese Gefahr ist allgegenwärtig. Jetzt da gewissermaßen zu sagen, nein, alles Gute, das wir tun, das ist nicht umsonst getan. Das ist immer eingestiftet in die Welt. Und das Gute wird letztendlich das sein, was gewissermaßen den Sieg davon trägt. Also am Ende meines Lebens, am Ende der Weltgeschichte, dann, um es auf mein Leben anzuwenden, wenn ich mich einmal vor Gott verantworten muss, dann ist es halt doch schön, wenn ich sage, ich habe mit deiner Hilfe also manches Gute fertiggebracht. Nicht? Leider nicht so viel, wie du es von mir mit Recht hättest erwarten können. Aber doch. Also, das ist individuell. Und jetzt auf das Ganze gesehen, auf die Welt gesehen, Sinn der Welt, Geschichte gesehen. Also, das Ganze ist ein Ringen zwischen, jetzt sagen wir mal, gut und böse, also zwischen dem, was Gott gefällt und das, was ihm widerspricht. Aber am Ende, steht also der Sieg des Guten. Am Ende siegt Gott. Nicht? Am Ende steht, also wie wir das ja wunderbar geschildert haben, in der Heiligen Schrift steht Christus als der Sieger da, der keine andere Absicht hat, wie er es ja auch bekundet hat im Johannesevangelium, als gewissermaßen für uns in seinem Reich, also im Himmel, wie wir sagen, also die Wohnung zu bereiten, damit auch wir dort seien, wo er ist. Also das ist für die Lebensgeschichte des Einzelnen wie für die Geschichte der Welt, also das, was wir zu hoffen haben und was dann vom Ende her auch immer wieder unser Leben beleuchtet, Klarheit verschafft, auch Kraft gibt, weil wir wissen, wie es hinausgeht. Also ein Ungläubiger ist gewissermaßen innerweltlich verloren, verstrickt. Er weiß nicht, wie das endet, dieser gewissermaßen heroische Existenzialismus, der sagt, gut, das Leben ist zwar schlimm, aber man muss halt mit anstemmen durch, nicht? Also da hat es der Gläubige, meine ich, in vielem leichter.
Im Kurs Null bei Radio Horeb hörten Sie heute ein Gespräch mit dem Münchner Weihbischof Dr. Franz Dietl. Dieses Gespräch haben wir Anfang Dezember aufgezeichnet. Von dieser Sendung wird es für Sie wie immer eine CD geben bei unserem CD-Dienst. Unter der 0700 7525 7520 erreichen Sie den. Oder auch im Podcast- und Download-Angebot steht das Ganze in Kürze für Sie bereit. Sie können es sich dann also auf Ihren Computer herunterladen. Danke, Herr Weihbischof, für dieses Gespräch.
Danke auch. Es war schön, mit Ihnen so über die wichtigsten Dinge unseres Glaubens im Zusammenhang mit Weihnachten zu reden. Vielleicht darf ich am Schluss noch einen Weihnachtswunsch für alle Hörer anbringen, auch wenn Weihnachten im Kern und in den Kernfesten schon Vergangenheit ist. So feiern wir doch Weihnachten eben in der ganzen Oktav. Und dafür möchte ich Ihnen, liebe Hörer, wünschen, dass Sie das ganz tief erfahren, was die Engel oder der Engelschor auf dem Hirtenfeld von Bethlehem zu den Hirten kund und zu wissen gab. Da erschien ein großes Licht und der Chor der Engel, der sang also Ehre sei Gott in der Höhe und Friede sei den Menschen seiner Gnade. Das hat natürlich zwei Seiten. Wenn wir Gott die Ehre geben, dann kann auch Frieden auf Erden werden. Und dies den Menschen seiner Gnade. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das seien. Jetzt nicht nur in der Oktav von Weihnachten, sondern durchgehend das ganze Jahr, das ganze neue Jahr.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.